Liebe Hörerinnen und Hörer, in mehreren Folgen behandelt Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol die Einführung ins Alte Testament. Herr Dr. Peter Egger ist dreifacher Doktor. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs Stella Martutina in Feldkirch studierte er Philosophie, Geschichte, Theologie und Religionspädagogik in Padua, Innsbruck, Salzburg und London. Er unterrichtet als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am Bischöflichen Gymnasium Vinzentinum in Brixen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit dem Alten Testament und Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. In unserer letzten Sendung haben wir uns dem Buch Judith zugewandt. Wir wollen heute noch einmal mit diesem Buch beginnen und dazu darf ich Ihnen nun eine kleine Einführung geben. Das Buch Judith gehört zu den sogenannten Lehrschriften im Gewand einer Geschichtserzählung. Das Buch Judith zeigt, wie sich eine mutige Frau in einer Zeit größter Bedrängnis mit großem Gottvertrauen für ihr Volk einsetzt. Der geschichtliche Hintergrund dieses Buches ist die Belagerung der Stadt Betulia im nördlichen Israel durch den assyrischen Feldherrn Holofernes. Die Stadt gerät in größte Bedrängnis. Da entschließt sich Judith, ihre Stadt durch eine List zu retten. Sie begibt sich mit einer Dienerin in das Lager der Assyrer und gibt sich als Überläuferin aus. Holofernes ist von der Schönheit Judiths bezaubert und glaubt ihren schmeichelnden Worten. Nach einigen Tagen ladet er Judith zu einem Gelage in sein Zelt ein. Und nun beginnen wir mit einigen zentralen Texten dieses wunderbaren Buches. Wenn Sie diese Texte mitlesen wollen, so darf ich Sie darauf hinweisen, dass wir mit dem 13. Kapitel beginnen. Also Buch Judith, Kapitel 13, erster Vers. Als es dann Nacht geworden war, brachen seine Diener eilig auf. Einer der Diener, Bagoas, schloss von außen das Zelt und trennte so die Diener von seinem Herrn. Sie suchten ihr Nachtlager auf, denn sie waren alle von dem ausgedehnten Mahl ermüdet. Judith allein blieb in dem Zelt zurück, wo Holofernes, vom Wein übermannt, vornüber auf sein Lager gesunken war. Judith hatte ihrer Dienerin befohlen, draußen vor ihrem Schlafgemach stehen zu bleiben und wie alle Tage zu warten, bis sie herauskäme. Sie werde nämlich zum Gebet hinausgehen. Im gleichen Sinne hatte sie auch mit Bagoas gesprochen. Inzwischen hatte sich die ganze Gesellschaft entfernt und es befand sich kein Mensch mehr im Schlafgemach des Holofernes. Judith trat an das Lager des Holofernes und betete still: Herr, du Gott aller Macht, sieh in dieser Stunde gnädig auf das, was meine Hände zur Verherrlichung Jerusalems tun werden. Jetzt ist der Augenblick gekommen, da du dich deines Erbbesitzes annimmst und dass ich mein Vorhaben ausführe zum Verderben der Feinde, die sich gegen uns erhoben haben. Dann ging sie zum Bettpfosten am Kopf des Holofernes und nahm von dort sein Schwert herab. Sie ging ganz nahe zu seinem Lager hin, ergriff sein Haar und sagte: Mach mich stark, Herr, du Gott Israels, am heutigen Tag. Und sie schlug zweimal mit ihrer ganzen Kraft auf seinen Nacken und hieb ihm den Kopf ab. Dann wälzte sie seinen Rumpf von dem Lager und riss das Mückennetz von den Tragstangen herunter. Kurz danach ging sie hinaus und übergab den Kopf des Holofernes ihrer Dienerin, die ihn in einen Sack steckte. Sie machten sich dann beide wie gewöhnlich auf den Weg, als wollten sie zum Beten gehen. Sie gingen jedoch, nachdem sie das Lager durchquert hatten, um die Schlucht herum, stiegen den Berg nach Betulia hinauf und gelangten vor das Stadttor. Schon von weitem rief Judith den Wächtern am Tor zu: Öffnet, öffnet schnell das Tor! Gott ist mit uns, ja, unser Gott ist mit uns. Er offenbart in Israel seine segensreiche Macht, an unseren Feinden aber seine strafende Gewalt. Das hat er auch heute bewiesen. Als die Männer in der Stadt ihre Stimme hörten, eilten sie zum Stadttor hinunter und riefen die Ältesten der Stadt zusammen. Alle liefen herbei, vom Kleinsten bis zum Größten, denn sie konnten es nicht fassen, dass Judith zurückgekommen war. Sie öffneten das Tor und ließen die beiden Frauen herein. Dann zündeten sie ein Feuer an, um den Platz zu beleuchten, und umringten sie. Judith aber rief ihnen laut zu: Lobt Gott, ja, lobt ihn, lobt Gott. Er hat dem Haus Israel sein Erbarmen nicht entzogen, sondern er hat in dieser Nacht unsere Feinde durch meine Hand vernichtend getroffen. Dann zog sie den Kopf aus dem Sack und zeigte ihn den Männern mit den Worten: Seht, das ist der Kopf des Holofernes, des Oberbefehlshabers der assyrischen Truppen. Und hier ist das Mückennetz, unter dem er in seinem Rausch lag. Der Herr hat ihn durch die Hand einer Frau erschlagen. So wahr der Herr lebt, der mich auf dem Weg beschützt hat, den ich gegangen bin. Zwar hat ihn mein Anblick verführt und in das Verderben gestürzt, aber er hat mich durch keine Sünde befleckt oder geschändet. Das Volk war zutiefst ergriffen. Sie verneigten sich, warfen sich vor Gott nieder und riefen einmütig: Gepriesen seist du, unser Gott, der du am heutigen Tag die Feinde deines Volkes vernichtet hast. Soweit also dieser Bericht von dieser mutigen Tat von Judith. Und nun wollen wir hören, wie es weitergeht. Und dazu lesen wir im 14. Kapitel weiter. Buch Judith, 14. Kapitel, Vers 11. Sobald der Morgen anbrach, hängte man den Kopf des Holofernes an der Mauer auf. Alle Männer griffen zu den Waffen und zogen in Scharen zu den Wegen, die in das Gebirge hinaufführten. Als die Assyrer sie sahen, meldeten sie es ihren Anführern. Diese eilten zu den Feldherren, Obersten und allen Offizieren. Sie trafen sich beim Zelt des Holofernes und sagten zu dem Verwalter seines gesamten Eigentums: Weck doch unseren Herrn! Diese Sklaven wagen es herabzukommen und bieten uns den Kampf an, um vollends in ihr Verderben zu rennen. Da ging der Diener Pagoas hinein und klatschte vor dem Zeltvorhang, denn er war der Meinung, Holofernes schlafe mit Judith. Als niemand Gehör gab, schlug er den Vorhang zurück und trat in das Schlafgemach. Da fand er Holofernes tot ausgestreckt auf der Schwelle liegen und sah, dass ihm der Kopf abgeschlagen worden war. Er stieß einen lauten Schrei aus und zerriss unter Weinen, Stöhnen und lautem Klagen seine Kleider. Dann eilte er in das Zelt, wo Judith untergebracht war. Als er sie nicht mehr vorfand, stürzte er unter die Soldaten hinaus und schrie: Diese Sklaven haben Verrat geübt. Ein einzelnes Weib der Hebräer hat Schande über das ganze Haus des Königs gebracht. Seht her, Holofernes liegt am Boden und er hat keinen Kopf mehr. Als sie das hörten, zerrissen die Führer des assyrischen Heeres ihre Kleider. Tiefe Bestürzung ergriff sie und ihr Klagegeschrei schallte laut durch das Lager. Also die Assyrer haben nun festgestellt, dass Holofernes getötet worden war und wurden nun von einer panikartigen Angst erfasst. Wir lesen weiter im Kapitel Nummer 15. 15, Vers 1. Als die Männer in den Zelten hörten, was geschehen war, packte sie das Entsetzen. Furcht und Schrecken überfiel sie und keiner wollte mehr bei dem anderen bleiben. Sie stoben auseinander und liefen auf allen Wegen in der Ebene und im Gebirge davon. Auch die, die auf den Berghöhen rings um Petulia ihr Lager hatten, wandten sich zur Flucht. Nun aber machten sich die wehrfähigen Israeliten über sie her. Usia, der Führer der Stadt Petulia, schickte Boten nach Betomastayim, Bebai, Koba und Kola, sowie in das ganze übrige Land Israel. Sie berichteten, was sich zugetragen hatte, und forderten die Bevölkerung auf, sich ebenfalls auf die Feinde zu stürzen und sie zu vernichten. Sobald die Israeliten das hörten, fielen sie einmütig über die Feinde her, verfolgten sie bis nach Koba und schlugen sie nieder. Auch die Bewohner Jerusalems und des ganzen Berglandes fanden sich ein, denn man hatte ihnen gemeldet, was mit dem Heer ihrer Feinde geschehen war. Die Bewohner von Gilead und Galiläa fielen den Assyrern in die Flanke. Sie fügten ihnen schwere Verluste zu, bis sie über das Gebiet von Damaskus hinaus waren. Die zurückgebliebenen Einwohner von Betulia machten sich über das Lager der Assyrer her, plünderten es und verschafften sich großen Reichtum. Was übrig blieb, nahmen die Israeliten an sich, als sie von der Verfolgung zurückkehrten. Auch die Dörfer und Gehöfte im Bergland und in der Ebene machten große Beute, denn es gab davon eine unermessliche Menge. Nun hören wir, wie der Hohepriester Joachim und der Ältestenrat von Israel auf diese Tat reagiert haben. Wir lesen dazu weiter im 15. Kapitel ab Vers 8, also Buch Judith, 15. Kapitel, Vers 8. Der Hohepriester Joachim und der Ältestenrat von Israel, die in Jerusalem wohnten, kamen herbei, um die rettende Tat zu sehen, die der Herr für Israel getan hatte, aber auch um Judith aufzusuchen und sie zu beglückwünschen. Sie traten bei ihr ein, lobten sie wie aus einem Mund und sagten zu ihr: Du bist der Ruhm Jerusalems, du bist die große Freude Israels und der Stolz unseres Volkes. Mit deiner Hand hast du das alles getan. Du hast segensreiche Taten für Israel vollbracht und Gott hat daran Gefallen gehabt. Sei gesegnet vom Herrn, dem Allmächtigen, für ewige Zeiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Buch Judith ist ein ganz besonderes Buch. Wir befinden uns hier in der Zeit des Alten Testaments, in der es sehr viele Kämpfe gegeben hat. Und immer wieder war das kleine Volk Israel in seiner Existenz bedroht. Aber wie so oft in der Geschichte dieses Volkes, trat dann eine Gestalt auf, die mit der Hilfe Gottes eine Wende hineinbrachte. Und in diesem Fall handelte es sich um eine Frau, die durch ihre Klugheit und durch ihren Mut ihr eigenes Volk retten konnte. Das Buch Judith erinnert uns auch an eine andere Gestalt, die wir alle kennen, nämlich die berühmte Jeanne d'Arc, die Jungfrau von Orleans, die ihr Land, Frankreich, in einer unheimlich schwierigen Situation retten konnte. Die Jungfrau von Orleans, Jeanne d'Arc, die große Nationalheldin der Franzosen, hatte auch durch eine göttliche Berufung den Auftrag erhalten, Frankreich vor den Truppen der Engländer, die einen großen Teil von Frankreich besetzt hatten, zu retten und um das Land zu befreien. Sie selbst ist dann angeklagt worden, verbrannt worden. Aber später hat man dann in ihr diese Frau erkannt, die von Gott gesandt worden war, um ihr Heimatland zu retten. Es gibt immer wieder Gestalten, vor allem auch große Frauen, die in einer bedrängten Zeit mit der Hilfe Gottes eine Wende hineinbringen. Und in diesem Sinne denken wir auch heute mit einer besonderen Verehrung an Judith, diese mutige Frau aus dem Volk Israel, die sich getraut hat, in dieser schwierigen Situation etwas zu unternehmen für ihr Volk, die nicht aufgegeben hat, die nicht mit ansehen wollte, wie das ganze Volk zugrunde ging und die auch wusste, dass es dabei nicht nur um das Volk, sondern um den Glauben an Gott ging. Eine solche Frau, die verdient unsere Bewunderung auch nach einer langen Zeit von über 2000 Jahren. Nun hören wir ein wenig Musik.
Jesus Immanuel, herrlich und schön, erkauft durch dein heiliges Blut, steh ich vor deinem Thron. Heller Morgenstern, strahlend und schön, durch Gnade von Schuld befreit, steh ich vor deinem Thron und bete dich an, ich bete dich an, ich bete dich an, Lamm Gottes auf dem Thron.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun uns gleich mit einem weiteren sehr bemerkenswerten Buch des Alten Testaments befassen, nämlich mit dem Buch Esther. Das Buch Esther ist eine weitere sogenannte Lehrerzählung mit einem geschichtlichen Hintergrund. Ich darf Ihnen dazu ganz kurz eine Einführung geben, damit wir dann die Texte mit gewissen Vorkenntnissen angehen können. Esther war eine junge jüdische Frau, die in der Zeit des Königs Artaxerxes in Persien lebte. Sie war die Adoptivtochter des Juden Mordechai, der ein hoher Beamter am persischen Königshof war. Mordechai hatte durch die Aufdeckung einer Verschwörung dem König das Leben gerettet. König Artaxerxes hatte seine Frau, die Königin Vashti, verstoßen. Bei der Suche nach einer neuen Königin fiel seine Wahl auf die junge, außergewöhnlich schöne Esther. So wurde also Esther zur Gemahlin des persischen Königs. Bald darauf kam es zu einer ernsthaften Bedrohung der Juden im Persischen Reich. Der erste Minister des Königs Hamas war zornig auf Mordechai, den Pflegevater von Esther, weil dieser sich aufgrund seines jüdischen Glaubens geweigert hatte, vor Hamas auf die Knie zu fallen. Hamas beschloss daher, die Juden in ganz Persien auszurotten, um auf diese Weise auch Mordechai auszuschalten. Darauf wandte sich Mordechai an seine Pflegetochter Esther, die inzwischen zur Königin von Persien geworden war, und bat sie, beim König zu intervenieren. Esther gelang es, die Verfolgung der Juden abzuwenden. In der Folge kam es dann zur Bestrafung des ersten Ministers Hamas und zur offiziellen Anerkennung der Juden im ganzen Persischen Reich. Nun wollen wir mit dem Lesen der wichtigsten Stellen aus dem Buch Esther beginnen. Wir wollen diese Stellen mit einer inneren Offenheit anhören und dabei den Geist dieses Buches, aber auch den Heiligen Geist, der aus diesem Buch zu uns spricht, in unser Herz eindringen lassen. Wir beginnen mit einer Stelle aus dem zweiten Kapitel. Schlagen Sie also bitte auf das Buch Esther, zweites Kapitel, und dann beginnen wir mit dem Vers Nummer 5. Also zweites Kapitel, Vers 5. In der Burg Susa im Persischen Reich lebte ein Jude namens Mordechai. Er war mit den Verschleppten aus Jerusalem gekommen, die der babylonische König Nebukadnezar zusammen mit dem König Joachim deportiert hatte. Er war der Vormund von der Tochter seines Onkels, die Esther hieß. Esther hatte keinen Vater und keine Mutter mehr. Das Mädchen war von schöner Gestalt und großer Anmut. Nach dem Tod ihres Vaters und ihrer Mutter hatte Mordechai sie als seine Tochter angenommen. Als der Befehl und Erlass des Königs bekannt wurde, nach der Verstoßung der Königin Vashti nach einer neuen Königin Ausschau zu halten, brachte man viele Mädchen zur Burg in der Stadt Susa und gab sie in die Obhut Hegais. Auch Esther wurde in den Königspalast geholt und Hegai, dem Aufseher der Frauen, übergeben. Das Mädchen fand sein Gefallen und seine Gunst. Er war sehr darauf bedacht, dass sie die nötige Pflege und die richtige Kost erhielt. Außerdem gab er ihr 7 auserlesene Dienerinnen aus dem Königshaus. Später ließ er sie mit ihren Dienerinnen in die schönsten Räume des Frauenpalastes umziehen. Esther hatte nichts von ihrem Volk und ihrer Abstammung erzählt. Denn Mordechai hatte sie angewiesen, nichts davon zu sagen. Jeden Tag ging Mordechai zum Hof des Frauenpalastes, um zu erfahren, wie es Esther ging und was mit ihr geschah. Der Reihe nach wurden alle Mädchen zu König Artaxerxes geholt. Eines Tages war Esther an der Reihe, zum König zu gehen. Sie wollte nichts mitnehmen, außer was der königliche Kämmerer Hegai, der Aufseher der Frauen, ihr nahelegte. Esther aber gefiel allen, die sie sahen. Es war im 10. Monat, dem Monat Tebet, im 7. Jahr der Regierung des Königs, als Esther zu Artaxerxes in den königlichen Palast geholt wurde. Und der König liebte Esther mehr als alle Frauen zuvor, und sie gewann seine Gunst und Zuneigung mehr als alle anderen Mädchen. Er setzte ihr das königliche Diadem auf und machte sie anstelle Vashtis zur Königin. Der König veranstaltete zu Ehren Esthers ein großes Festmahl für alle seine Fürsten und Diener. Den Provinzen gewährte er einen Steuererlass und mit königlicher Freigebigkeit teilte er Geschenke aus. Damals hatte Mordechai einen Posten am Tor des königlichen Palastes. In jenen Tagen, als Mordechai einen Posten am Tor des königlichen Palastes hatte, planten Bigdan und Derisch, zwei unzufriedene königliche Kämmerer, die zu den Türhütern gehörten, einen Anschlag auf König Artaxerxes. Mordechai erfuhr davon und berichtete es der Königin Esther. Esther sagte es im Auftrag Mordechais dem König weiter. Die Sache wurde untersucht und aufgedeckt. Man hängte die beiden auf und hielt das Ereignis in der Chronik fest, die für den König geführt wurde. Wir haben also gehört, wie diese junge jüdische Frau zur persischen Königin geworden war und wie ihr Adoptivvater Mordechai eine Verschwörung auf den persischen König aufgedeckt hatte und dadurch sich große Verdienste erworben hatte. Nun hören wir, wie der König einen Mann namens Haman zu seinem ersten Minister erwählte und wie es dann zu einer Bedrohung der Juden kam. Dazu lesen wir jetzt im dritten Kapitel weiter. Also Buch Esther, drittes Kapitel, Vers 1. Nach diesen Ereignissen zeichnete König Artaxerxes den Agagiter Haman, den Sohn Hammedatas, in besonderer Weise aus und gab ihm einen höheren Rang als allen anderen Fürsten seiner Umgebung. Alle königlichen Diener am Tor des Palastes fielen vor Haman nieder und huldigten ihm, denn so hatte es der König ihm zu Ehren befohlen. Mordechai aber fiel nicht nieder und huldigte ihm nicht. Da sagten die königlichen Diener am Tor des Palastes zu Mordechai: Warum setzt du dich über das Gebot des Königs hinweg? Das sagten sie jeden Tag zu ihm, doch er hörte nicht auf sie. Sie meldeten es Haman, weil sie sehen wollten, ob Mordechai mit seiner Begründung Erfolg haben werde. Er hatte ihnen nämlich gesagt, er sei Jude. Als Haman merkte, dass Mordechai nicht vor ihm niederfiel und ihm nicht huldigte, wurde er sehr zornig. Aber es schien ihm nicht genug, nur Mordechai zu beseitigen, da man ihm gesagt hatte, welchem Volk Mordechai angehörte, wollte Haman alle Juden im Reich des Artaxerxes vernichten, das ganze Volk Mordechais. Darauf sagte Haman zu König Artaxerxes: Es gibt ein Volk, das über alle Provinzen deines Reiches verstreut lebt, aber sich von den anderen Völkern absondert. Seine Gesetze sind von denen aller anderen Völker verschieden. Auch die Gesetze des Königs befolgen sie nicht. Es ist nicht richtig, dass der König ihnen das durchgehen lässt. Wenn der König einverstanden ist, soll ein schriftlicher Erlass herausgegeben werden, sie auszurotten. Dann kann ich den Schatzmeistern 10.000 Talente Silber übergeben und in die königlichen Schatzkammern bringen lassen. Da zog der persische König seinen Siegelring vom Finger und gab ihn Haman, dem Feind der Juden, und er sagte zu Haman: Das Silber lasse ich dir. Mach mit dem Volk, was dir richtig erscheint. Wir haben also gehört, dass Haman sich zum persischen König begibt und sagt, da gibt es ein Volk, das ganz eigene Gesetze hat und unsere eigenen Gesetze nicht einhält. Und er macht nun den Vorschlag, dieses Volk, also die Juden, auszurotten. Und er weist darauf hin, dass dann auch eine ganze Menge von Silber und Gold in die königlichen Schatzkammern gelangen würde. Man würde also den gesamten Besitz von den Juden kassieren und in die königlichen Schatzkammern bringen, um sie dort zu deponieren. Und der König ist mit dem Vorschlag einverstanden. Nun hören wir, wie es weitergeht. Am 13. Tag des ersten Monats wurden die Schreiber des Königs gerufen. Man schrieb an die Satrapen des Königs, die Statthalter der einzelnen Provinzen und die Fürsten aller Völker der einzelnen Provinzen in ihrer eigenen Schrift und Sprache alles genau so, wie es Haman befohlen hatte. Also man muss Folgendes wissen. Das Persische Reich war ja ein riesiges Reich und da gab es verschiedene Völkerschaften. Und nun wurde also dieser Befehl an die Satrapen, das waren die Statthalter in den verschiedenen Provinzen des Persischen Reiches, wurde nun der Befehl ausgegeben, ganz im Sinne von Haman zu handeln und die Juden zu verfolgen. Der Erlass war im Namen des Königs Artaxerxes geschrieben und mit dem Siegelring des Königs gesiegelt. Durch Eilboten sandte man das Schreiben an alle königlichen Provinzen mit dem Befehl, man solle alle Juden, jung und alt, auch Kinder und Frauen, am gleichen Tag, dem 13. Tag im 12. Monat, dem Monat Adar, erschlagen, ermorden und ausrotten und ihren Besitz plündern. Als Mordechai von allem, was geschehen war, erfuhr, zerriss er seine Kleider. Diese Zerreißen der Kleider war immer ein Ausdruck für das Entsetzen, aber auch für die Trauer. Und nun hat Mordechai genau diesen Brauch angewendet. Er zerriss seine Kleider, hüllte sich in Sack und Asche, das war also ein Zeichen der Buße, ging in die Stadt und erhob ein lautes Klagegeschrei. So kam er bis vor das Tor des Königspalastes. Aber es war nicht erlaubt, im Trauergewand durch das Tor des Palastes zu gehen. Auch in allen Provinzen herrschte bei den Juden überall große Trauer, sobald der Erlass und das Gesetz des Königs eintrafen. Man fastete, weinte und klagte. Viele schliefen in Sack und Asche. Diese Sack und Asche wollen wir ganz kurz erklären. Man hat sich also statt des Gewandes einen rauen Sack übergestülpt. Und man hat sich Asche, das Symbol der Vergänglichkeit, auf den Kopf gestreut. Deswegen sagt man hier also in Sack und Asche, man hat das normale Gewand abgelegt und einen rauen Sack als Bekleidung verwendet und sich dann noch Asche auf das Haupt gestreut. Also viele schliefen in Sack und Asche. Und als die Dienerinnen und Kämmerer zu Esther kamen und ihr berichteten, erschrak die Königin sehr. Sie schickte Mordechai Gewänder, damit er sich bekleiden und das Trauergewand ablegen könne. Doch er nahm sie nicht an. Da rief Esther den königlichen Kämmerer Hattach, den der König zu ihrem Diener bestimmt hatte, und schickte ihn zu Mordechai, um zu erfahren, was vorgefallen sei und warum er sich so seltsam verhalte. Hattach ging zu Mordechai auf den Marktplatz vor das Tor des Palastes hinaus. Und Mordechai erzählte ihm alles, was geschehen war, und sagte ihm sogar, wie viel Silber Haman in die königlichen Schatzkammern liefern wollte, sobald er die Juden ausgerottet hätte. Er gab ihm auch eine Abschrift des Erlasses über die Ausrottung der Juden, der in Susa veröffentlicht worden war. Ihn sollte Hattach der Königin Esther zeigen, ihr alles erzählen und sie dringend bitten, zum König zu gehen und ihn inständig um Gnade für ihr Volk anzuflehen. Hattach kam und berichtete Esther, was Mordechai ihm gesagt hatte. Esther schickte Hattach wieder zu Mordechai und ließ ihm sagen, alle Diener des Königs und alle Einwohner der königlichen Provinzen wissen, dass für jeden Mann oder Frau, der zum König in den inneren Hof geht, ohne gerufen worden zu sein, das gleiche Gesetz gilt, man tötet ihn. Also, die Königin sagt damit Folgendes, dass niemand die Möglichkeit hat, sich an den König zu wenden um ihm etwas mitzuteilen, wenn er nicht vom König gerufen wird. Das war eine strenge Vorschrift. Also niemand durfte sich an König Artaxerxes wenden, wenn er nicht vom König Artaxerxes aufgerufen worden war. Und wenn nun jemand diese Vorschrift nicht beachtete und sich ohne gerufen worden zu sein zum König begab, so wurde er getötet. Nur, so geht der Text weiter, wenn der König ihm das goldene Zepter entgegenstreckt, bleibt er am Leben. Ich bin schon 30 Tage, sagt Esther, nicht mehr zum König gerufen worden. Also, sie spürt, dass sie zum König gehen müsste, aber aufgrund dieses Verbotes konnte sie sich nicht an den König wenden, um ihn von der Verfolgung der Juden abzubringen. Nun lesen wir den Text weiter. Hattach teilte Mordechai mit, was Esther gesagt hatte. Mordechai ließ Esther erwidern: Glaub ja nicht, weil du im Königspalast lebst, könntest du dich als einzige von allen Juden retten. Wenn du in diesen Tagen schweigst, dann wird den Juden anderswoher Hilfe und Rettung kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Wer weiß, ob du nicht gerade dafür in dieser Zeit Königin geworden bist. Esther ließ Mordechai antworten: Geh und ruf alle Juden zusammen, die in Susa leben. Fastet für mich. Esst und trinkt 3 Tage und Nächte lang nichts. Auch ich und meine Dienerinnen wollen ebenso fasten. Dann will ich zum König gehen, obwohl es gegen das Gesetz verstößt. Wenn ich umkomme, komme ich eben um. Die Königin weiß nun um den Auftrag, der ihr zuteil geworden ist. Aber, und das ist das Großartige, sie bereitet sich nun in geistlicher Weise auf diesen schweren Augenblick vor. Sie betet und fastet. Und sie stellt auch ihre Dienerinnen an, mit ihr zu fasten. Sie weiß ganz genau, dass sie aus eigener Kraft diese Mission nie erfüllen könnte. Und deswegen fastet und betet sie. Nun hören wir weiter. Mordechai dachte an alle die Taten des Herrn und er betete zum Herrn: Herr, Herr, König, du Herrscher über alles, deiner Macht ist das All unterworfen und niemand kann sich dir widersetzen, wenn du Israel retten willst. Denn du hast Himmel und Erde gemacht und alles, was unter dem Himmel, was wir unter dem Himmel bestaunen. Du bist der Herr über alles und niemand kann es wagen, sich dir, dem Herrn, entgegenzustellen. Du kennst alles. Du weißt, Herr, dass es weder aus Hochmut noch aus Überheblichkeit noch aus Ruhmsucht geschah, wenn ich mich vor dem überheblichen Haman nicht niedergeworfen habe. Denn ich würde gern seine Fußsohlen küssen, wenn es für die Rettung Israels von Nutzen wäre. Ich habe so gehandelt, weil ich nicht die Ehre eines Menschen über die Ehre Gottes stellen wollte. Ich werde mich vor niemand niederwerfen, außer vor dir, meinem Gott. Und ich handle nicht aus Überheblichkeit so. Und nun, Herr und Gott, König, Gott Abrahams, verschone dein Volk. Auch ganz Israel schrie mit aller Kraft zum Herrn, denn der Tod stand ihnen vor Augen. Auch die Königin Esther wurde von Todesangst ergriffen und suchte Zuflucht beim Herrn. Sie legte ihre prächtigen Gewänder ab und zog die Kleider der Notzeit und Trauer an. Statt der kostbaren Salben tat sie Asche und Staub auf ihr Haupt, vernachlässigte ihren Körper. Und wo sie sonst ihren prunkvollen Schmuck trug, hingen jetzt ihre Haare in Strähnen herab. Und sie betete zum Herrn, dem Gott Israels: Herr, unser Gott, unser König, du bist der Einzige, hilf mir, denn ich bin allein und habe keinen Helfer außer dir. Die Gefahr steht greifbar vor mir. Von Kindheit an habe ich in meiner Familie und in meinem Stamm gehört, dass du, Herr, Israel aus allen Völkern erwählt hast. Du hast dir unsere Väter aus allen ihren Vorfahren als deinen ewigen Erbbesitz ausgesucht und hast an ihnen gehandelt, wie du es versprochen hattest. Wir aber haben uns gegen dich verfehlt. Und du hast uns unseren Feinden ausgeliefert, weil wir ihre Götter verehrt haben. Du bist gerecht, Herr. Jetzt aber ist es unseren Feinden nicht mehr genug, uns grausam zu unterjochen, sondern sie haben ihren Götzen geschworen, dein Versprechen zu vereiteln, deinen Erbbesitz zu vernichten, den Mund derer, die dich loben, verstummen zu lassen und das Licht deines Tempels und das Feuer auf deinem Altar auszulöschen. Stattdessen wollen sie den Heiden den Mund öffnen, damit sie ihren nichtigen Götzen preisen und auf ewige Zeiten einen sterblichen König verherrlichen. Überlass dein Zepter, Herr, nicht den nichtigen Götzen. Man soll nicht höhnisch über unseren Sturz lachen. Lass ihre Pläne sich gegen sie selbst kehren. Denen aber, der all das gegen uns veranlasst hat, mach zum warnenden Beispiel. Denk an uns, o Herr. Offenbare dich in der Zeit unserer Not und gib mir Mut, König der Götter und Herrscher über alle Mächte. Leg mir in Gegenwart des Löwen die passenden Worte in den Mund und stimm sein Herz um, damit er unseren Feind hasst und ihn und seine Gesinnungsgenossen vernichtet. Uns aber rette mit deiner Hand. Hilf mir, denn ich bin allein und habe niemand außer dir, o Herr. Gott, du hast Macht über alle. Erhöre das Flehen der Verzweifelten und befreie uns aus der Hand der Bösen. Befreie mich von meinen Ängsten. Liebe Freunde, dieses Gebet zeigt uns die Verzweiflung, aber gleichzeitig auch das unendliche Vertrauen in die Hilfe Gottes. Hier zeigt uns eine Frau, die merkt, wie bedroht ihr Volk ist, aber auch wie bedroht der Glaube ist. Diese Frau, die schreit zum Himmel. Und das ist auch für uns eine Lehre. Wenn wir uns oft umgeben fühlen von Menschen, aber auch von einer Zeit, die sich gegen den Glauben wendet, da müssen wir unser Gebet verstärken. Da müssen wir uns an die Königin Esther erinnern und laut zum Himmel rufen, dass Gott uns hilft. Nun kommen wir zum zentralen Teil, nämlich zur Audienz der Königin bei König Artaxerxes. Und da lesen wir jetzt im 5. Kapitel weiter. Kapitel 5, Vers 1. Am dritten Tag legte Esther ihre königlichen Gewänder an und ging in den inneren Palasthof, der vor dem Haus des Königs lag. Der König saß im Königshaus auf seinem Königsthron, dem Eingang gegenüber. Als der König die Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Der König streckte ihr das goldene Zepter entgegen, das er in der Hand hielt. Esther trat näher und berührte die Spitze des Zepters. Der König sagte zu ihr: Was willst du, Königin Esther? Was hast du für einen Wunsch? Auch wenn es die Hälfte meines Reiches wäre, du sollst es erhalten. Esther antwortete: Wenn es dem König gefällt, möge er heute mit Haman zu dem Festmahl kommen, das ich für ihn vorbereitet habe. Der König sagte: Holt in aller Eile Haman her, damit wir Esthers Wunsch erfüllen können. Und der König kam mit Haman zu dem Festmahl, das Esther vorbereitet hatte. Als sie beim Wein saßen, sagte der König zu Esther: Was hast du für eine Bitte? Sie wird dir erfüllt. Was hast du für einen Wunsch? Selbst wenn es die Hälfte des Reiches wäre, man wird es dir geben. Esther antwortete: Das ist meine Bitte und mein Wunsch. Wenn ich beim König Gnade gefunden habe und es ihm gefällt, mir zu geben, worum ich bitte und meinen Wunsch zu erfüllen, dann möge der König auch morgen mit Haman zu dem Festmahl kommen, das ich für sie veranstalte. Morgen will ich dann die Frage des Königs beantworten. Haman ging an diesem Tag fröhlich und gut gelaunt nach Hause. Als er aber am Tor des Königspalastes Mordechai sah, der sich nicht erhob und keinerlei Ehrfurcht vor ihm zeigte, geriet er in Zorn über Mordechai. Doch er ließ sich nichts anmerken. Er ging nach Hause und rief seine Freunde und seine Frau Zeresch zu sich. Er erzählte ihnen von seinem gewaltigen Reichtum und von seinen vielen Söhnen, von all der Macht, die ihm der König verliehen habe, und wie er ihn hoch über alle anderen Fürsten und königlichen Diener gestellt habe. Haman sagte: Auch Königin Esther hat an dem Festmahl, das sie veranstaltete, nur den König und mich teilnehmen lassen. Und auch morgen bin ich von ihr zusammen mit dem König eingeladen. Aber mein Glück ist noch nicht vollkommen, solange ich den Juden Mordechai am Tor des Palastes sitzen sehe. Da sagten seine Frau Zeresch und alle seine Freunde zu ihm: Man könnte doch einen Galgen errichten, 50 Ellen hoch. Du aber sag morgen früh dem König, man solle Mordechai daran aufhängen. Dann kannst du mit dem König frohen Herzen zu dem Mahl gehen. Der Vorschlag gefiel Haman sehr und er ließ den Galgen aufstellen. In jener Nacht konnte der König nicht einschlafen. Darum ließ er sich das Buch der Denkwürdigkeiten, die Chronik, bringen und man las ihm daraus vor. Da fand man den Bericht, wie Mordechai Bigdan und Teresch anzeigte, die beiden königlichen Kämmerer, die zu den Türhütern gehörten und einen Anschlag auf den König Artaxerxes geplant hatten. Der König fragte: Welche Belohnung und Auszeichnung hat Mordechai dafür erhalten? Die Diener des Königs, die um ihn waren, antworteten: Er hat nichts erhalten. Da fragte der König: Wer steht draußen im Hof? Haman aber war gerade in den äußeren Hof des Königspalastes gekommen, um dem König zu sagen, man solle Mordechai an dem Galgen aufhängen, den er für ihn hatte aufstellen lassen. Die Diener antworteten dem König: Haman steht im Hof. Der König sagte, er soll hereinkommen. Haman trat ein. Der König fragte ihn: Was soll mit einem Mann geschehen, den der König besonders ehren will? Haman dachte: Wen könnte der König wohl mehr ehren wollen als mich? Deshalb sagte Haman zum König: Wenn der König einen Mann besonders ehren will, lasse er ein königliches Gewand holen, das sonst der König selbst trägt, und ein Pferd, auf dem sonst der König reitet und dessen Kopf königlich geschmückt ist. Das Gewand und das Pferd soll man einem der vornehmsten Fürsten des Königs geben, und er soll den Mann, den der König besonders ehren will, bekleiden, ihn auf dem Pferd über den Platz der Stadt führen und vor ihm ausrufen: So geht es einem Mann, den der König besonders ehren will. Darauf sagte der König zu Haman: Hol in aller Eile das Gewand und das Pferd und tu alles, was du gesagt hast, mit dem Juden Mordechai, der am Tor des Palastes sitzt. Und lass nichts von dem aus, was du vorgeschlagen hast. Haman nahm das Gewand und das Pferd, kleidete Mordechai ein, führte ihn auf dem Pferd über den Platz der Stadt und rief vor ihm aus: So geht es einem Mann, den der König besonders ehren will. Dann kehrte Mordechai zum Tor des Palastes zurück. Haman aber eilte nach Haus, traurig und mit verhülltem Kopf. Er erzählte seiner Frau Zeresch und seinen Freunden alles, was ihm zugestoßen war. Seine weisen Ratgeber und seine Frau Zeresch sagten, wenn Mordechai, der dich schon zu stürzen begonnen hat, zum Volk der Juden gehört, wirst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst gewiss durch ihn zu Fall kommen. Als sie noch redeten, trafen die königlichen Kämmerer ein, um Haman in Eile zu dem Festmahl zu holen, das Esther vorbereitet hatte. Der König und Haman kamen zu dem Mahl, das die Königin Esther gab, und der König sagte auch am zweiten Tag zu Esther, als sie beim Wein saßen, was hast du für eine Bitte, Königin Esther? Sie wird dir erfüllt. Was hast du für einen Wunsch? Selbst wenn es die Hälfte des Reiches wäre, man wird es dir geben. Die Königin Esther antwortete, wenn ich beim König Wohlwollen gefunden habe und wenn es ihm gefällt, dann möge mir und meinem Volk das Leben geschenkt werden. Das ist meine Bitte und mein Wunsch. Man hat mich und mein Volk verkauft, um uns zu erschlagen, zu ermorden und auszurotten. Wenn man uns als Sklaven und Sklavinnen verkaufen würde, hätte ich nichts gesagt. Denn dann gäbe es keinen Feind, der es wert wäre, dass man seinetwegen den König belästigt. Das sagte König Artaxerxes zu Königin Esther. Wer ist der Mann? Wo ist der Mensch, der es wagt, so etwas zu tun? Esther antwortete, dieser gefährliche Feind ist der verbrecherische Haman hier. Da erschrak Haman vor dem König und der Königin. Der König aber stand auf, verließ voll Zorn das Trinkgelage und ging in den Garten des Palastes. Haman trat zu Esther und flehte sie um sein Leben an, denn er sah, dass sein Untergang vom König beim König besiegelt war. Als der König aus dem Garten wieder in den Raum zurückkam, in dem das Trinkgelage stattfand, hatte sich Haman über das Polster geworfen, auf dem Esther lag. Der König sagte, tut man jetzt sogar hier in meiner Gegenwart der Königin Gewalt an? Kaum hatte der König das gesagt, da verhüllte man schon das Gesicht Hamans. Harbona, einer der Hofbeamten, sagte zum König, vor dem Haus Haman steht schon ein 50 Ellen hoher Galgen. Ihn hat Haman für Mordechai aufgestellt, der dem König durch seine Anzeige einen guten Dienst erwiesen hat. Der König befahl, hängt ihn daran auf. Dann hängten sie Haman an den Galgen, den er für Mordechai errichtet hatte, und der Zorn des Königs legte sich. Noch am gleichen Tag schenkte König Artaxerxes der Königin Esther das Haus des Judenfeindes Haman. Mordechai aber erhielt Zutritt zum König, denn Esther hatte dem König gesagt, wie nahe Mordechai mit ihr verwandt war. Der König zog seinen Siegelring, den er Haman hatte abnehmen lassen, vom Finger und gab ihn Mordechai. Esther machte Mordechai zum Verwalter von Hamans Haus. Esther redete noch einmal mit dem König. Sie fiel ihm weinend zu Füßen und flehte ihn an, das drohende Unheil, das Haman gegen die Juden geplant hatte, von ihnen abzuwenden. Der König streckte Esther sein goldenes Zepter entgegen und Esther stand auf und trat vor den König. Sie sagte, wenn es dem König gefällt und ich sein Wohlwollen gefunden habe, wenn ihm mein Vorschlag richtig erscheint und ich seine Gunst genieße, dann soll durch einen schriftlichen Erlass die Anordnung widerrufen werden, die Haman in der Absicht getroffen hat, die Juden in allen königlichen Provinzen auszurotten. Denn wie könnte ich das Unglück mit ansehen, das mein Volk trifft? Wie könnte ich den Untergang meines Stammes mit ansehen? Da sagte König Artaxerxes zu Königin Esther und zu dem Juden Mordechai, ich habe Esther das Haus Hamans übergeben, den man am Galgen aufgehängt hat, weil er seine Hand gegen die Juden erhob. Jetzt aber sollt ihr im Namen des Königs einen schriftlichen Erlass zugunsten der Juden herausgeben, wie er euch richtig erscheint. Siegelt ihn mit dem königlichen Siegelring. Denn ein Schreiben, das im Namen des Königs verfasst und mit dem königlichen Siegelring gesiegelt ist, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Da rief man die königlichen Schreiber. Es war der 23. Tag im dritten Monat, dem Monat Sivan. Und so, wie es Mordechai befahl, wurde zugunsten der Juden ein schriftlicher Erlass herausgegeben und an die Satrapen, Statthalter und Fürsten der 127 Provinzen von Indien bis Kusch geschickt. Für jede einzelne Provinz in ihrer eigenen Schrift und für jedes einzelne Volk in seiner eigenen Sprache. Man verfasste die Schreiben im Namen des Königs Artaxerxes, siegelte mit dem königlichen Siegelring und verschickte sie mit Eilpfoten auf Postpferden, die aus den königlichen Gestüten stammten. Mit diesem Erlass gestattete der König den Juden in alten Städten, sich zusammenzutun, um für ihr Leben einzutreten, um in jedem Volk und in jeder Provinz alle ihre Gegner samt ihren Frauen und Kindern zu erschlagen, zu ermorden und auszurotten und ihren Besitz zu plündern. Das sollte in allen Provinzen des Königs Artaxerxes am gleichen Tag geschehen, am 13. Tag im 12. Monat, dem Monat Adar. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nun dieses Lehrbuch etwas näher kennengelernt und dabei auch einiges über das Schicksal des jüdischen Volkes im Verlauf seiner Geschichte erfahren dürfen. Aber das Eigentliche war, dass hier die Königin Esther mit ihrem Gottvertrauen es geschafft hat, die Ausrottung der Juden zu verhindern. Und wieder einmal steht eine Frau im Mittelpunkt des Geschehens. Der Mut dieser Frau hat es ermöglicht, dass das jüdische Volk dem Untergang entgehen konnte. Ich danke Ihnen allen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und ich bitte Sie immer wieder, das Alte und das Neue Testament in die Hand zu nehmen, um ganz einfach die wichtigsten Stellen zu lesen. Gottes Geist führt uns dabei und lässt uns vieles erkennen. Es ist unsere heilige Schrift, unser Buch des Lebens, das uns Gott geschenkt hat, damit wir immer wieder seinen Geist erfahren dürfen und auf diese Weise auch in unserem eigenen Glauben gefestigt werden. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
Sie hörten einen weiteren Teil der Sendereihe Einführung ins Alte Testament mit Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol. Wir danken Radio Maria Österreich für die Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Andrea Marti.